Ich habe mich durchgerungen dieses Jahr, wenn ich nicht gerade eine Predigt machen muss, die zu einer Themenreihe gehört. Christian kennt das bei uns in der Gemeinde, wird fast nur in Predigtreihen gepredigt. Dann bleibe ich bei der Wochenlosung, bei der Jahreslosung. Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu. Offenbarung 21, so ganz am Ende der biblischen Offenbarungen. Und kommt mal einmal noch zweimal mit, dann starten wir in die nächste. Was soll denn neu gemacht werden? Was soll neu gemacht werden? Ein neuer Himmel, eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde sind vergangen, haben sich aufgelöst. So steht es da jedenfalls. Sie haben sich ausgelöst vor der Herrlichkeit Gottes. Aber für mich, wenn ich, je länger ich darüber nachdenke, ist dieses: Ich mache alles neu, nur das Finale. Es ist so das Ende von dem, was Gott sagt. Nämlich, dass er sagt: Ich fange an, jetzt schon Neues zu machen. Und zum Schluss drehe ich alles auf den Kopf. Da bin ich dabei. Das ist quasi nur so das Finale. So wie DFB-Pokalfinale Berlin. Ja? Dann wisst ihr, was ich meine. Die fangen ganz unten an zu spielen und am Ende gibt es das Finale in Berlin. Und Gott fängt an, ganz unten im täglichen Leben Dinge neu zu machen, und am Ende macht er Himmel und Erde neu. So, und dann stellt sich für mich eine Frage, nämlich die: Was hat denn schon begonnen, neu zu werden? Was ist denn das? Denn es gibt so eine Grundtendenz in der Bibel, die steht im Kolosser 3. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen alten Verhaltensweisen, und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlicher werdet. Wo ist denn das schon in unserem Leben spürbar? Es gibt dazu eine ganz schöne Visualisierung hier, ne? Ich mache alles neu, sagt Gott, und mach mal mit. Okay, ich will uns heute Morgen aufrufen und sagen: Mach mit. Lebe ein neues Leben. Ich lese den ersten Petrusbrief, erstes Kapitel, den Einstieg, ersten drei Verse. Ich lese nach der Hoffnung für alle Übersetzung. Diesen Brief schreibt Petrus, ein Apostel von Jesus Christus, an alle Menschen, die Gott auserwählt hat und die als Fremde überall in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien mitten unter Menschen leben, die nicht an Christus glauben. Ihr gehört zu Gott, unserem Vater. Dazu hat er euch von Anfang an vorherbestimmt. Ja, durch den Heiligen Geist seid ihr sein Eigentum geworden. Menschen, die Jesus Christus gehorchen und durch sein Blut von aller Schuld befreit werden. Ich wünsche euch, dass Gottes Gnade und sein Friede euch immer mehr erfüllen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns ein neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Ich merke, durch diese Woche hindurch, ich habe den dritten Vers dieses Textes immer als Wochenandacht gemacht bei uns in der Schule. Ich bin ja Lehrer an der christlichen Schule und wir machen jeden Morgen so 5 bis 10 Minuten Andacht. Und gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Das war die Wochenlosung. Ich mache das immer so, ich lege immer die Wochenlosung für die Kinder aus, damit die nicht immer nur an meinen Lieblingsbibeltexten entlang gezerrt werden. Das ist ja auch nicht so nett, ne? Gottes Wort ist viel, viel weiter als mein persönliches Denken. Das ist mir diese Woche schwer gefallen, Warum? Weil die Schule diese Woche ein wenig stillstand. Wir haben am Montag nach Ostern, am Ostermontag, die schlimme Nachricht bekommen, dass eines unserer Kinder bei einem Verkehrsunfall von einem Auto erfasst worden ist, schwerste Kopfverletzungen hat. Und dieser Weg ist gestern Morgen um 4.30 Uhr zu Ende gewesen. Die Ärzte hatten schon am Montag gesagt, wir können für ihr Kind nichts mehr tun. Die haben eine Woche gekämpft, aber dann haben sie vom Tisch zurücktreten müssen. Und in so eine Situation hinein Andachten zu halten und auch jetzt heute Morgen bei euch zu predigen, das finde ich nicht einfach. Das ist eine Herausforderung, weil es uns nochmal auf unsere ganz untersten Fundamente verweist. Wo gehören wir wirklich hin? Was trägt wirklich, gerade in so einer Situation, wenn Eltern ihre Kinder zu Grabe tragen müssen und eine Schule stillsteht? Ich lade euch einmal mitzudenken. Wer schreibt hier eigentlich? Petrus, ein Apostel von Jesus Christus. Das ist ganz normal für einen antiken Brief so zu beginnen. Wer bin ich, der ich schreibe? Und wer seid ihr, an die ich schreibe? Und er sagt, ich bin Petrus, ein Apostel von Jesus Christus. Dieses ist sofort erkennbar ein Brief, der um die Grundlagen geht und der um die Grundlagen des christlichen Glaubens kämpft. Ein Apostel von Jesus Christus, er, Petrus, ist einer von den ersten gewesen, die überhaupt mit Jesus auf dem Weg sind. Der kann was dazu sagen, wo die Grundlagen liegen. Der hat sie von Anfang an mitgekriegt. An wen schreibt dieser Apostel? An alle Menschen, die Gott auserwählt hat und die als Fremde überall in verschiedenen Bereichen leben. Also fragt mich nicht, wo Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien sind. Ich vermute, es wird so in der heutigen Türkei der Bereich sein. Aber wo genau das damals war, da müsst ihr einen Theologen fragen. Da seid ihr bei mir an der falschen Stelle. Aber Gott schreibt durch und Gott redet zu dir auch durch die gleiche Autorität, nämlich dass er zu dir redet. Und es ist ihm egal, wo du lebst, ja, ob du in Beverungen oder in Bodenfelde oder in Höxter oder in wo auch immer wohnst, Gütersloh zum Beispiel. Und in Bielefeld, das gibt's ja gar nicht. Lass dich darauf ein, dass Gott, wo egal wo du wohnst, dir etwas zu sagen hat. Und du bist einer von denen, der etwas hat, nämlich eine Herausforderung. Diese Herausforderung heißt, du musst mitten unter Menschen leben, die Christus nicht kennen, die nicht an ihn glauben. Oh, die den guten Hirten nicht kennen. Wie sollen wir erklären, was es bedeutet, dass wir einen guten Hirten haben, wenn sie den guten Hirten nicht kennen? Aber genau das scheint die Sache hier zu sein. Okay. Jetzt fängt Petrus an, er hat seine Zuhörer identifiziert, er hat gesagt, das ist eure Herausforderung. Jetzt gucken wir mal, was ist denn das eigentlich, worauf er hinaus will? Die Grundlage. Ihr, sagt er, zu den Christen in Kappadokien, Pontus und wo auch immer, ihr gehört zu Gott, unserem Vater. Dazu hat er euch von vorne herein, von Anfang an bestimmt. Ihr seid Menschen, die zu ihm gehören sollen. Du darfst das für dich wissen. Gott möchte dich in seiner Nähe haben. Egal wie dein Leben läuft, Gott möchte dich in seiner Nähe haben. Ist es ein schöner Tag, so wie gestern? Astrid, gestern war hier super Wetter, ne? Christian bei uns auch, ja, ne, war super, ne, wir sind zwar in der Kirche rumgerockt, aber egal. Ist ein gutes Wetter? Ist dein Leben gut und flüssig und läuft alles gut? Oder ist es so wie heute, es schifft aus Kübeln? Oder ist es so, wie wir es letzte Woche erlebt haben, dass wir das Gefühl hatten, da bricht Leid und Elend über uns hinein. Gottes Erwählung ist davon nicht abhängig. Und gute Wege zeigen dir nicht, dass Gott dich segnet, und schlechte Wege sagen dir nicht, dass du irgendwas falsch machst, sondern das gehört alles zum Leben dazu. Und auch wenn solche elenden Situationen kommen, wie die, die wir jetzt gerade erleben, Gottes Erwählung bleibt davon unberührt. Du und ich, wir sind von ihm erwählt, von ihm dazu bestimmt. Denn wir sind durch den Heiligen Geist sein Eigentum geworden. Menschen, die Jesus Christus gehorchen und durch sein Blut von aller Schuld befreit sind. Wir sind nicht so geblieben, wie wir waren, als er uns gerufen hat, sondern in unserem Leben hat sich wirklich einiges verändert. Menschen, die zu diesem Gott und Vater gehören, von dem Petrus schreibt, von dem auch der Psalm 23 berichtet, die wissen, dass etwas passiert ist. Gott hat mich durch seinen Heiligen Geist zu seinem Eigentum gemacht. Ich lebe nach dem, was die Bibel sagt. Ich versuche, Jesus Christus zu gehorchen. Und durch sein Blut ist alle Schuld von mir weg. In einer anderen Bibelstelle heißt es dazu, Altes ist vergangen. Punkt. Mein Leben ohne Gott ist beendet, das alte Gewand ist ausgezogen. Schuld ist vergeben. Und was immer jetzt kommen mag, gilt immer auf diesem Hintergrund. Egal, was in meinem Leben läuft oder eben nicht läuft oder schief läuft oder gar nicht läuft, läuft auf diesem Hintergrund. Ich gehöre zu ihm. Er will mich bei sich haben, sein Heiliger Geist hat die Hand auf mich gelegt, er hat ihn mir geschenkt, er hat mich damit versiegelt und er hat mir alle Schuld vergeben. Und das muss ich mir immer wieder deutlich machen, wenn ich an solche Situationen komme, die mich so herausfordern. Das gilt für mich. Und aus diesem Hintergrund heraus möchte ich auch einer sein, der Jesus Christus gehorcht. Das ist Gottes Erwählung, eine Zusage und eine Herausforderung. Was steckt dahinter? Die Idee Gottes, die dahinter steckt, ist, dass etwas in unserem Leben wächst und entsteht. Petrus schreibt, ich wünsche euch, dass Gottes Gnade und sein Friede euch immer mehr erfüllen. Dass unser Leben nicht so bleibt, wie es ist, sondern dass es wächst und gedeiht durch Gottes Gnade und Gottes Frieden. Gottes unverdiente Zusagen und unverdiente Zuwendungen, die sollen unser Leben wachsen und gedeihen lassen. Und sein Friede soll die Basis sein, auf der alles wächst und gedeiht. Das ist das, wo wir auf dem Weg sind und wo es nicht einfach ist, diesen Weg immer so zu gehen. Aber ich finde, es ist eine gute Grundlage. Und das ist etwas, worüber ich mich sehr freue. Auch gerade angesichts von Leid und Trauer und Unverständnis. Gott schenkt uns etwas. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Und hier sind wir bei dem, was wir eben am Anfang der Predigt uns angeguckt haben. Gott macht irgendwann mal alles neu und jetzt ist schon passiert, dass du und ich neues Leben haben. Er hat uns ein neues Leben geschenkt, dadurch, dass das Alte beendet worden ist, nämlich dass das alte Leben mit Schuld und Sünde und Trennung von Gott und alten Gewohnheiten, dass das beendet ist und wir ein neues Leben haben, weil er uns erwählt hat, weil er uns bei sich haben will, weil seine Liebe zu uns, die wir heute uns morgen uns schon im Psalm 23 so angeguckt haben, weil diese Liebe uns ein neues Leben schenkt. Sie stellt uns neu auf die Füße, stellt uns auf eine neue Grundlage. Das ist Gottes Geschenk. Und nur von da aus kann ich jetzt auch wieder weiterdenken in die Gegenwart, dass was heute passiert und in die Zukunft. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Ein neues Leben ist dir und mir geschenkt worden. wenn wir zu Christus gehören, wenn wir das in Anspruch nehmen, was er am Kreuz getan hat. Und wir sind 2 Wochen nach Ostern, das sollte uns allen noch vor Augen stehen. Dass er am Karfreitag unsere Schuld zu Ende gebracht hat und dass er uns am Ostersonntag Hoffnung der Auferstehung gegeben hat. Und ihr seht gleich, Petrus bindet es genau da an. Dieses Neue, was in meinem Leben beginnt, beginnt nicht durch mich. Das wäre mir viel zu unsicher, viel zu wenig. Das wäre mir viel zu brüchig, wenn es an mir hängen würde. Das wäre nicht vertrauenswürdig. Aber wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Amen. Das ist die Grundlage, auf der wir stehen. Neues Leben aufgrund dessen, dass Jesus Christus neu lebt nach dem Tod und in der Auferstehung. Das ist nicht immer so einfach zu verstehen, aber für mich hilft es, mir steht da immer so ein Bild vor Augen, das heißt im Windschatten leben. Ich lebe im Windschatten Jesu. Warum? Weil er für mich meine Schuld in Ordnung gebracht hat. Nicht ich habe für meine Schuld gerade gestanden, das hat Jesus getan, am Kreuz. Er hat sein Blut vergossen. Wo mein Blut hätte fließen müssen, ist seines geflossen. Wo ich hätte sterben müssen, ist er gestorben. Und das nehme ich für mich in Anspruch. Da lebe ich in seinem Windschatten. Und genauso lebe ich in seinem Windschatten in der Auferstehung, in dem Neuen meines Lebens. Gott hat ihn auferstehen lassen, der 3 Tage tot war, ist auferstanden und lebt. Und das hat Kraft und Macht. Und genau das soll sich in meinem Leben ereignen. Genau daher nehme ich die Gewissheit, dass das, was wir da gelesen haben, auch stimmt. Wir sind neu geboren, weil, das ist die Begründung dazu, Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und egal was in meinem Leben passieren wird, und wenn ich heute auf der Fahrt nach Gütersloh zurück durch irgendjemanden über den Haufen gefahren werde oder selber jemanden über den Haufen fahre, so wie das meiner Schülerin passiert ist. Ich glaube, dass ich leben werde, weil Jesus Christus auferstanden ist. Weil das, was er an seinem Sohn getan hat, tut er an seinen anderen Kindern auch, der Vater im Himmel. Und daraus entsteht etwas, dass Petrus hier eine lebendige Hoffnung. Jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Hoffnung muss eine Grundlage haben, das wissen wir ja, ne? Also Arminia Bielefeld wird in der 2. Liga weiterspielen. Genau, Christian, genau so. Kann man so machen, ne? Unsere Schüler in Bielefeld würden alle sagen, ja, das stimmt. Und da habe ich sie gefragt. Ich habe denen die gleiche Frage auch in der Andacht in dieser Woche gestellt. Ich sage, warum glaubt ihr, dass Arminia Bielefeld in die zweite Liga gehört? Ja, die haben einen guten Trainer, die haben eine gute Mannschaft, die haben gute Fans, die haben gute Sponsoren, die haben ein Riesenstadion. Ah, mit einem kam die Begründung raus, warum es Hoffnung gibt. Die lebendige Hoffnung, die uns erfüllt, die steht auf der Grundlage, dass Jesus Christus auferstanden ist. Dass mein Leben wächst und gedeiht, so wie wir das eben gedacht haben, durch Gottes Gnade und durch Gottes Frieden, das gilt deshalb, weil Jesus Christus auferstanden ist und weil sich das in meinem Leben ereignen wird. Weil das, was Gott angefangen hat, in ihm wird er in mir ja wohl nicht sein lassen. Und auch in dir nicht. Es ist gut zu wissen. Es erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Und erstaunlich fand ich, wo das dann endete. Nämlich, wir haben die Hoffnung auf eine Zukunft, die weit über das Leben hier hinausgeht. Von unserer Dorothy wissen wir, dass sie ein Gotteskind war. Das heißt, der Satz ist falsch formuliert, dass sie ein Gotteskind ist, auch jetzt. Dass sie nur früher umgezogen ist. Irgendjemand hatte eben gebetet für den Umzug. Ja, Dorothy ist gestern Morgen umgezogen. Von hier in die Zukunft, die Gott ihr bereitet hat. Von ihrer Wohnung hier, die sehr zerstört war, in einen neuen Leib, in eine neue Wohnung, die Jesus ihr bereitet hat. Habt Mut zu leben, auch angesichts all dieser elenden Dinge, die uns im Moment über den Weg laufen. Diese ganzen Politiker und Politikerinnen, die irgendwie das, da habe ich immer das Gefühl, die haben alle im Moment Strom am Kopf angelegt. Was ist mit denen los? Ja, schmeißen sich gegenseitig Bomben auf den Kopf, beleidigen sich gegenseitig. Manchmal sagen wir unseren Kindern, ja, guck doch mal auf die Erwachsenen in der Schule. Ne? Und dann sagen die Kinder, worauf wollen wir gucken, Herr Zelleminka, auf die Erwachsenen? Sind Sie ernsthaft dieser Meinung? Ihr Lieben, wir haben eine Zukunft und eine Hoffnung, die auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe hinausläuft. Nach der Erde Mühsal, Not und Pein, ja, das wird so sein. Wir werden ein Zuhause haben bei ihm. Wir werden eine Wohnung haben. Jesus wird uns mit offenen Armen empfangen. Das ist etwas, was uns mutig machen kann zum Leben. Was uns Mut machen kann, all die Dinge anzupacken, die uns über den Weg laufen. Ja, wie gehe ich jetzt mit so einer Klasse um, die gerade gehört haben, dass eine Mitschülerin aus der anderen Klasse verstorben ist? Wie finde ich da jetzt Worte, ohne ein leidiger Tröster zu sein, um unseren Freund Hiob zu bewegen? Wie kann ich da von dieser Hoffnung reden? Ich kann es euch nicht sagen. Ich kann euch nur eins sagen, der, der mich haben will in seiner Nähe, der seinen Heiligen Geist gegeben hat, der wird mir morgen schon Worte schenken. Mehr kann ich euch dazu noch gar nicht sagen. Aber es ist eine lebendige Hoffnung, die nicht bei mir liegt, sondern in seiner Auferstehung, die aber mein Leben zutiefst angeht, die mein Leben zutiefst durchdringt. Und von daher kann ich reden und handeln. Ich hoffe, es wird mir gelingen. Und auch diese Zukunft und Hoffnung, die wir da haben, die so lebendig ist, die hat nichts mit uns zu tun. Ich schaffe mir keine Zukunft. Ich schaffe mir keine neue Wohnung. Das schaffe ich alles gar nicht. Das könnte ich mir auch gar nicht zusammensuchen. Ich weiß auch gar nicht, wie das da aussehen wird. Es wird nur gut sein, da bin ich ganz sicher. Gott hält sie im Himmel für mich bereit. Der, der das Alte beendet hat, der Schuld und Sünde zu Ende gebracht hat durch den Tod Jesu am Kreuz, der mein Leben neu gemacht hat durch die Auferstehung, der mir eine lebendige Hoffnung gegeben hat auf ein Erbe bei ihm, auf eine Wohnung und ein Zuhause, der wird das für mich bereithalten. Es beruht alles auf Gottes Handeln. Das ist es also, woran wir Christen glauben, bis heute, was wir morgen an Menschen weitergeben dürfen. Gott schenkt es uns in seiner Liebe. Rettung und Vergebung der Schuld durch das vergossene Blut Jesu. Das ist schwierig zu erklären, aber fangt mal an, wenn Leute euch danach fragen. Der Heilige Geist wird euch schon zur Seite stehen. Er wird helfen, dass ihr es verständlich rüberbringen könnt. Ihr seid erwählt durch den Heiligen Geist Gottes. Das gilt für alle, die auf ihn zugehen, die sagen, Gott, du hast deinen Sohn geschickt, das interessiert mich. Dann kommt Gott durch seinen Heiligen Geist in Bewegung und will auf Menschen so das neue Leben ausgießen. Neues Leben und lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ich fand, das war eine gute Grundlage, die man nochmal freifegen muss, so vom ganzen Alltag und von den ganzen Dingen, die man sonst so mal mit sich rumschleppt und die Benzin- und Dieselpreise, ja. Ey Leute, das ist doch, Entschuldigung, scheißegal. Das ist gegenüber dem, worum es wirklich geht, wirklich völlig egal. Es ist schön, dass der Diesel hier bei euch nur 2,04 Euro kostet. Das ist in Ostwestfalen ein bisschen mehr. Gott spricht, ich mache alles neu. Es ist also an uns, mitten in den Dunkelheiten unseres Lebens, an der lebendigen Hoffnung festzuhalten, Sie, diese Hoffnung, darf heute und morgen und übermorgen in schönen Situationen und in schwierigen Situationen an der Wiege und am Grab aufleuchten. Amen.